Die Gegensprechanlage.
Sita Librada. Queerness auf der südasiatischen Leinwand. Das hindisprachige Kino ist das einflussreichste mit den meisten Filmproduktionen weltweit. Und diesen Status erhielt es schon kurz nach der Unabhängigkeit Indiens 1947. Die Rollenbilder, die auf seiner Leinwand transportiert werden, sind gesellschaftsprägend, insbesondere auf dem südasiatischen Subkontinent, das heißt Indien, Pakistan und Bangladesch. Die Filme zeigen jedoch meist nur stark vereinfachte Geschlechterrollenzuschreibungen, seien dies nun hetero- oder homosexuelle. Fast ein halbes Jahrhundert Postkolonialismus, ökonomische Tigerstaatrevolution und ein wachsendes emanzipatorisches Selbstvertrauen haben die kolonialen und puritanischen Werte, die inzwischen von den Hindu-Fundamentalisten übernommen wurden, immer noch nicht verdrängt. Sei dies nun eine hetero-Standardsexualität oder die helle Hautfarbe der Protagonistinnen. Obwohl die öffentliche Entwicklung von Queerness eine gute Ausgangsposition politisch wie auch gesellschaftlich im unabhängigen Indien hatte, scheint dies der Vergangenheit anzugehören und mit dem Gros der heterosexuellen Entwicklung als Leinwandstandard gleichgeschaltet zu sein. Denn bis vor kurzem waren Hijra oder in islamischer Tradition Kushra in der südasiatischen Kultur, vor allem in Indien und Bangladesch, Straßenbild und alltagsprägend. Inzwischen sind sie aus der Öffentlichkeit der Metropolen wie Bombay, Delhi, Kolkata in die unsichtbaren Zwischenräume verdrängt worden und treten oft nur noch zu religiösen Zeremonien den Blick der Öffentlichkeit. Hijra sind, oder besser gesagt waren, das öffentliche Gesicht des dritten Geschlechts in der südasiatischen Kultur. Genetisch sind die meisten männlich und wurden und werden meist als Heranwachsende kastriert. Nur wenige sind intersexuell oder weiblich. Die Hijra selbst nehmen sich als transgender oder weiblich wahr, während sie von der Umwelt als Eunuchen bezeichnet und gesehen werden. Das Leben der Hijra ist stark marginalisiert. Sie sind als Gemeinschaften rund um den Glauben an ihre Schutzgöttin Bahuchara Mata, deren Kraft sie verkörpern, organisiert. Obwohl sich manche zum Islam, Buddhismus, Hinduismus oder Christentum bekennen, verbindet alle die Anhängerschaft an diese Göttin. Das ist wohl ein starkes Unterscheidungsmerkmal zu vergleichbaren westlichen Lebensformen. Am ehesten entsprechen dieser Struktur antike Kulte, wie zum Beispiel jener der Galoi des Kybele-Kults, die Verbindung mit den Mächten der Fruchtbarkeit und Transformation herstellen. Unter anderem durch rituelle Kastration mit Penektomie, also dem Verlust der eigenen physischen Fruchtbarkeit. Der Anschluss an eine der religiös organisierten Hijra-Gemeinschaften ist für viele transsexuelle und intersexuelle Menschen auf dem Subkontinent fast zwangsläufig. Es gibt kaum andere Möglichkeiten der Alltags- und Lebensgestaltung. Sie selbst wie auch die restliche Gesellschaft auf dem Subkontinent gehen davon aus, dass sie die Kräfte der Göttin zur Verfluchung oder Segnung besitzen. Sie treten auch deshalb auf Hochzeiten, Hauseinweihungen und Geburten und anderen religiös konnotierten Veranstaltungen auf. Diese Form der materiellen Absicherung und gesellschaftlichen Respekts ist immer weniger ertragreich und kann kaum mehr eine Hijra-Gemeinschaft ernähren, bleibt aber weiterhin nach außen identitätsstiftend. Viele arbeiten daher als Sexarbeiterinnen.
Chakarakachi chacho chakaloram gando wando lakarakatam akko takko idigidigidigo idipai vidipai chiki chakacho giligilimal sulusulumal makaraka hukubukure tukubukure chakalaka bikko chikko sili sili siligo bagradum jagradum chiki chakacho.
देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई
देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं.
Die sozioökonomische Verdrängung der Hijra dokumentiert die Ausblendmodi der südasiatischen Gesellschaft mit dem Erstarken des Hindutva-Movements. Die Hindutva ist ein politisches Konzept, das die Ausrichtung Indiens nach angenommenen hinduistischen Regeln zum Ziel hat. Mit ideologischen Wurzeln in der neo-hinduistischen Bewegung des indischen Unabhängigkeitskampfs. Der nationalistische Ideologe Vinayak Damodar Savarkar gilt als ihr Vater. Er formulierte als Gegenprogramm zum sozialistisch-säkular geprägten Freiheitskampf Gandhis und Nehrus die Hindu-Rashtra, den heiligen Boden, geeint in Rasse und Kultur, als Grundlage einer Staatlichkeit. Heute beschränkt sich die Hindutva-Bewegung nicht nur auf den politischen Alltag, sondern auch auf das Lebensgefühl der großen Masse. In Formen einer politisch instrumentalisierten Religiosität, die sich auf den Hindu-Fundamentalismus stützt und diesen nährt. Es ist ein Paradox. Der Hinduismus, der sich als Lebensweg sieht und alle Formen von Lebenskonstruktion und Verständnis akzeptiert und annimmt, vom Atheismus bis hin zu den Religionen der unterschiedlichen Kolonialmächte, die in den letzten 700 Jahren auf dem Subkontinent am Werk waren. Diese Religion wird plötzlich zu einer ausschließenden Ideologie. Amartya Sen beschreibt diese Bewegung und Versteifung auf eine einzige legitime Lesart der Geschichte des Subkontinents als eine herausragende Reaktion der Bevölkerung auf die ökonomischen und kulturellen Verdrängungen, welche die Globalisierung Südasien beschert. Eine Mystifizierung der eigenen Geschichte, um sich nicht mit den augenblicklichen Problemen des Alltags zu befassen und schnell eine einende gemeinsame Identität und damit gefühlte Sicherheit zu schaffen. Was passiert aber mit den kleineren Strömungen der ehemals multikulturellen Gesellschaft bei dieser Uniformierung? Fallen sie dem gleichen Schicksal anheim wie die Gemeinschaften der Hijra? Und wie wird dies in einer Mainstream-Kultur präsentiert?
दरवाजे खोल रे
खोले खोले
ओ जा बिंदास बोल रे
बोल 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 रे
मैं भी हूं
तू भी है
ओ मैं भी तू भी हम सब मिलके बम चिक
बम बम चिक बम बम चिक बम बम चिक बम बम चिक बम बम चिक बम बम चिक बम 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 बम
ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों सोचो तो सोचो ना प्यार से चुनके इन रंगों को किसी ने सजाया ये संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी दुनिया ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है खुद से सोचे
चलो 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 नए ख्वाब बुन ले
बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे बम बम बोले मस्ती में
Die Mainstream-Kultur des Subkontinents, die den größten Zulauf hat, ist immer noch das Kino. Die Funktion, die das Kino hier erfüllt, ist nicht ungleich der UFA-Produktionen bis in die 1940er Jahre für Deutschland und die Hollywood-Produktionen für den angloamerikanischen Kulturraum. Einerseits kann und will der Alltag vergessen werden, andererseits werden hier politische Durchhaltparoli attraktiv verpackt. Und letztlich soll eine gemeinsame Identifikationsfläche geschaffen werden für die neu entstehende Mittelklasse, die sich erst eine Kultur schaffen und oder aneignen muss, sowie eine Rückbindung der Diaspora. Dass dabei ethnische, kulturelle, sexuelle und religiöse Minderheiten kulturell und medial nicht weiter berücksichtigt und rigoros übergangen werden, wird leider als Kollateralschaden hingenommen. Wie und wo werden also Minderheiten repräsentiert, sei es nun auf dem Subkontinent, der Diaspora oder an den unabhängigen Märkten weltweit? Die gesellschaftlich stärkst diskriminierte Gruppe sind wohl die Menschen, die allgemein von der angenommenen Heteronormativität abweichen, deren Geschlechtsrollenpräsentation und Geschlechtsidentität sowie Lebensform in der südasiatischen Kultur von der breiten Masse nicht erwünscht ist und somit oft in die Anti-Kulturecke gestellt wird. Wenn wir an dieser Stelle zurück zu den Hijras gehen, dann wird klar, dass sie die ersten und offensichtlichsten Opfer dieser Verneinung und Existenzrechtsabsprache auf der Leinwand sind. Nicht nur, dass sie ausradiert werden und inzwischen fast ausschließlich als schlechtes Omen gedeutet werden, ihnen wird vor allem auch die Möglichkeit und Fähigkeit zu lieben abgesprochen. Wer nicht liebt und nicht gibt und somit nicht Teil eines anderen Menschen, Teil der Gesellschaft wird, hat kein Recht auf eine Stimme und wird auch nicht zur Stimme eines Mitmenschen. In der hinduistischen Philosophie heißt es, dass, wenn die Erinnerung, die Erzählung über und an eine Person stirbt, dann erst ist sie nicht mehr existent und das Leben war sinnlos. Erhofft sich die Gesellschaft durch ein mediales Totschweigen, dass sich das Problem der queeren Minderheit in Wohlgefallen auflöst? Den sexuellen Minderheiten, wie auch den religiösen und ethnischen, wird durch das Absprechen eines Gefühlslebens der Subjektstatus entzogen. Insbesondere, wenn man diese Wahrnehmung auf eine populäre hinduistisch geprägte Alltagsphilosophie ausweitet, die davon ausgeht, dass der Mensch sich als Subjekt durch den intelligenten Sinn des Gefühls von anderen Lebensformen unterscheidet. Und auch das Dharma kann nur durch die Fähigkeit, intelligent zu fühlen, erfüllt werden und somit das Samsara gebrochen und das Karma abgeschlossen werden. In einem zeitgenössischen Diskurs wäre hier auf westlicher Seite Judith Butler zu zitieren.
Bestimmte Menschenleben werden in hohem Maße vor Verletzung geschützt und die Nichtachtung ihrer Ansprüche auf Unversehrtheit reicht aus, um Kriegsgewalten zu entfesseln. Andere Menschenleben werden nicht so schnell und entschlossen Unterstützung finden und werden nicht einmal als bedauernswert gelten.
Das Nicht-Betrauern oder Ausblenden, die Verweigerung sexuellen Minderheiten Anspruch auf Menschlichkeit zu gewähren, wird auf Seiten indischer Schriftsteller exemplarisch von Salman Rushdie in »Des Mauren letzter Seufzer« vertreten. Er dreht die Perversion der Objektivierung in den onomatopoeischen Wortspiel des Titels um. Im englischen Titel »The Moor's Last Sigh« wird »The Moor, der Ausgestoßene« zu Hindi »Maul«, zum Pfau, zum Staatstier, zur Verkörperung Indiens. Der Verachtete erlebt und durchlebt die Hindutva und die Verachtung der Leinwand Bollywoods und auch ihm wird nur Menschlichkeit durch Liebe zugesprochen, durch Mitgefühl. Das Subjekt wird hier durch die Fähigkeit zu fühlen nicht nur als solches statuiert, sondern auch noch überhöht, nämlich als Geschichtsträger.
Dieses Moment einer letzten Möglichkeit, das dennoch stehen geblieben ist, nachdem ihre Eroberer längst gefallen sind. Wie das Testament einer verlorenen, doch innigen Liebe, einer Liebe, die über die Niederlage, die Vernichtung, die Verzweiflung hinaus besteht. Einer gescheiterten Liebe, die größer ist als das, woran sie gescheitert ist. Und wie das Testament des profundesten all unserer Bedürfnisse, des Bedürfnisses nämlich, ineinander zu fließen, den Grenzen ein Ende zu setzen, die Grenzen des Ichs abzuschaffen.
Wo also wird der Auftritt der queeren Minderheit auf der Leinwand oder massenmedial in der südasiatischen Kultur noch zugelassen? Und an welcher Stelle, in welchem Zusammenhang wird ihr auch zugesprochen zu lieben? Auf den ersten Blick scheint es so, als beschränkt sich die queere Liebe auf Produktionen der südasiatischen Diaspora. Auf den zweiten Blick jedoch findet man auch einige wenige Mainstream-Produktionen, die in Bollywood produziert wurden. Eine der herausragendsten war wohl Deepa Mehtas Film Fire von 1996. Der Film nimmt sämtliche Standarderzählstrukturen der südasiatischen Kinos auf und reiht eine homosexuelle Beziehung in den Kanon der verständlichen Liebesgeschichten und Alltagskonzepte. Sita, die Hauptdarstellerin, lebt bei der Familie ihres Mannes Jatin. Mit im Haus leben Jatins Bruder Ashok und dessen Frau Radha, Sitas alte Schwiegermutter Biji und deren Hausangestellte Mundu. Die Familie gehört zur unteren Mittelschicht Dellis. Doch das traditionelle Familienleben ist von Brüchen durchzogen. Sita ist von ihrer Ehe, die von ihren Eltern arrangiert wurde, frustriert und gelangweilt. Jatin ist ebenfalls unzufrieden mit der Ehe, denn er liebt seit langem eine andere Frau, die ihn aber nicht heiraten will. Daher vernachlässigt Jatin Sita und geht fremd. Auch Ashok ist unzufrieden mit seiner Ehe, da Radha keine Kinder bekommen kann. Ashok entschließt sich, ein Leben als Asket zu führen und keinen Sex mehr mit Radha zu haben. Das gesamte Leben der Familie ist den strengen Traditionen des indischen Kastenwesens und dem Familienleben unterworfen. Dies steht im Widerspruch zu den kulturellen Einflüssen der westlichen Gesellschaft mit ihrem Anspruch auf Individualität, die das traditionelle Leben Indiens insbesondere in den Städten umbrechen. Während für die beiden Ehemänner ein relativer Ausweg besteht, würde ein Ausbruch aus dieser Situation insbesondere für die Frauen gesellschaftliche Ausgrenzung und sozialen Abstieg bedeuten. Dennoch kommen sich Sita und Radha, die sich beide aus der Familie ausgegrenzt fühlen, gegen jede moralische Konvention näher und verlieben sich ineinander. Innerhalb der Familie werden sie heimlich ein Paar, doch irgendwann entdecken die beiden Männer, dass ihre Frauen ein Liebespaar sind. Im Sinn des hinduistischen Epos von Sita und Rama geht Radha durchs Feuer, um ihre Reinheit zu beweisen. Sie überlebt den Brand des Hauses und beide Frauen verlassen die Familie, um ihr eigenes Leben in einer ungewissen Zukunft zu leben. Wie alle hindisprachigen Filme baut dieser also auch auf die hinduistische Mythologie und ihre großen Epen auf. Die beiden wichtigsten hinduistischen Epen, des Ramayana und das Mahabharata, entstanden beide zwischen dem 4. Jahrhundert vor und nach Christus. Der episch-dramatische Kontext der beiden umfasst alle Smriti-Schriften des Hinduismus und kann als philosophisch-konkreter Leitfaden für ein hinduistisches Leben gelesen werden. Verglichen mit einem westlich-christlichen Bedeutungshorizont sind sie als psychologische Deutungsträger erklärbar, wie zum Beispiel die Basis für ein Allgemeinverständnis für Fabeln, Märchen und Gerechtigkeitsdeutungen im gesellschaftlichen Leben. Sämtliche Bilder, die in einem hinduistisch geprägten Bedeutungshorizont gezeichnet werden, bauen immer auf eine der beiden Epen auf. Dies gilt auch für ein Verständnis zur Repräsentation von Liebesbeziehungen, die hier rein heterosexuell angelegt sind, zumindest auf geschlechtlicher Ebene. Das Ramayana ist um die perfekte Ehe zwischen dem göttlichen Rama und der sittsamen Sita aufgebaut und im Mahabharata wird die Liebesbeziehung zwischen Gott Krishna und dem Hirtenmädchen Radha besungen. Durch die Namensgebung der beiden Hauptdarstellerinnen verbindet Mehtas Film die beiden großen Liebeseben, Sita und Rama sowie Krishna und Radha. Mitte der 1990er Jahre in Indien, zu einem Zeitpunkt, als die Hindutva durch die Shiv Sena Party den Medienstandort Bombay regiert, ist dieser Bollywood-Film ein Schlag ins Gesicht der Hindu-Fundamentalisten. Die Vorzeige-Ehefrau wird von der göttlichen Geliebten verführt. Nach dem ersten Screening kam es zu Ausschreitungen. Wie wird queere Liebe sonst auf der südasiatischen Leinwand präsentiert? Meist wie im Film Dostana von 2008. Hier wird sie ins Lächerliche abgeschoben, oder sie wird als westliche Abartigkeit abgetan. Es passiert nicht in Indien, sondern im Ausland, in der Diaspora oder bei Ausländern. In die Kategorie des an sich Abartigen fällt zum Beispiel auch der gute koloniale Soldat. In dem Film Mangal Pandey – The Rising von 2005 bringt die queere Liebe des englischen Kapitäns den Brahmanen und Hauptdarsteller um. Obwohl der Brite Alibi halber eine tabuisierte Frau, eine Witwe, bei sich aufnimmt und mit ihr zusammenlebt. Ähnlich wie bei Mangal Pandey ist auch das Ignorieren oder die Toleranz gegenüber einem Film wie My Beautiful Laundrette von 1985 zu werten. Der Film ist für ein westliches Publikum produziert worden, mit westlichen Auffassungen von Liebe und Intimitätssettings, nicht für eine indisch-pakistanische Diaspora. Neben der queeren Liebe, die hier zelebriert wird, werden auch noch andere kulturelle Brüche angesprochen. Selbstmord und Zerstörung und interkulturelle, transnationale Beziehungen und Lebensgemeinschaften. Der Film wurde für ein weißes, gebildetes europäisches Publikum konzipiert. Mitte der 1980er Jahre waren diese Themen für das Gros der südasiatischen Diaspora nicht ansprechbar. Erst mit Filmen wie Bandit Like Beckham von 2002 und Monsoon Wedding von 2000 und East is East ebenfalls 2000 wurde im Weichspülgang queere Liebe für die Masse geboten. Alle drei Filme bekamen in der Diaspora wie auch auf dem Subkontinent sehr positives Feedback. Insbesondere Bandit Like Beckham, der als Slapstick-Komödie selbst sozialkritische Themen elegant und gut verdaulich anspricht. Der Film, der am ehesten soziale Lösungen und ein Weckruf zumindest für die Diaspora in Europa war, ist aber East is East. Die Produktion, eine Tragikomödie, spricht deutlich über die Ausblendungsmechanismen und die Tabuisierung, welche queere Liebe in der südasiatischen Gesellschaft erfährt. Auch die Verdrängung aus dem gemeinschaftlichen Bewusstsein von multiethnischen Beziehungen wird damit angesprochen. Die Beziehung ist eine zwischen einem Halbpakistani und einem Briten. Zwei Männer, die nur ganz leichte Schnittstellen mit der ethnischen Zugehörigkeit zur Identifikationskultur Südasiens haben. Wer fühlt sich hier angesprochen? Wer übersetzt den Film in den eigenen Identitätshorizont? Hat der Film seinen Aufklärungsanspruch erfüllt? Viele südasiatische Filmkritiker und Filmschaffende würden an dieser Stelle widersprechen. Queerness ist sehr präsent im südasiatischen Kino. Queerness begleitet den Hindi-Film seit bald einem Jahrhundert. Nur hat sich deren Repräsentanz seither nicht oder kaum verändert. Zumeist sind die dargestellten Charaktere bloß eindimensionale Typen und finden sich fast ausschließlich in der männlich-femininen Spaßvogelecke wieder. Einer der Hauptvertreter dieser Gattung ist der Schauspieler Devan Verma, der zum Beispiel in der Bollywood-Adaption von Billy Wilders Sabrina von 1954 den schwulen Onkel der Hauptdarstellerin mimt. Er ist Mama, Mutters Bruder und bringt der burschikosen Heldin das Schminken und den gekonnten Hüftschwung bei. Ein Klischee küsst das andere. Gleichzeitig ist dieser Charakter reproduzierbar und die Grundessenz dessen, wie der südasiatische Film gerne sein Bild von Queerness hätte. Kastriert, amüsant und zuvorkommend dienend. Neben dem schwulen Onkel gibt es auch noch, insbesondere in Historienverfilmungen, die Gestalt des Eunuchen. Als 2008 der aufwendige Film Yodha Akbar auf den Markt kam, jubelte die südasiatische queere Szene. Der Hindu-Prinzessin, die zur Malika Hindustan wird, wird in der fremden Kultur ein Vertrauter am Mughal-Hof an die Seite gestellt, ein Eunuch.
Being castrated males, they could not exploit women of the harems sexually, but were able to carry out domestic works. In a recent Bollywood film, Yodha Akbar, a eunuch was shown as a trusted lieutenant of Yodha Bai. We have suffered a lot for centuries and most of us live in abject poverty. We want restoration of our recognition of the pattern of Mughal era, Kali Hishar, a leader of the eunuchs in Bihar, said.
Der Eunuch erscheint zwar als femininer Mann, aber nur kaum merklich als drittes Geschlecht. Vielmehr könnte hier von Crossdressing gesprochen werden. Das Crossdressing ist eine weitere beliebte Form des Queerings, aber auch hier, wie in den bisher besprochenen Formen, sind es hauptsächlich Männer, die in die Form des anderen Geschlechts schlüpfen. In dem romantischen Song Didi Tera Deval Divana aus der Familienkomödie Ham Aapke Hai Kaun von 1994 schlüpfte so der Held in Frauengewänder, um bei einer Frauenzeremonie seiner Geliebten nahe zu sein. Warum überlebt die Heteroattraktivität des Hauptdarstellers diesen homoerotischen Song? Warum kann lesbische Liebe hier dargestellt werden in einem familienfreundlichen Film? Vielleicht wird sich hinter diesem Crossdressing der pure Machismo des patriarchalen südasiatischen Systems verbirgt. Die dargestellte Liebesgeschichte ist die nach dem Rama-Sita-Muster. Die gesittete zukünftige Ehefrau wird von ihrem getarnten Geliebten beglückt. Der Besuch ist somit betont hetero. Es ist eine weitere Freundin, die Aufklärungsarbeit leistet. Ein Spiel. Er bleibt in der Rolle des deistischen wissenden Beschützers. Da finden sich ganz klar Anklänge in westlichen Kinoproduktionen, wie zum Beispiel im Klassiker wie Some Like It Hot von 1959, in dem Tony Curtis, Jack Lemmon und Marilyn Monroe in ähnliche Rollen steigen. Der große Unterschied zwischen den beiden Kinowoods ist wahrscheinlich und letztendlich der Umgang mit Queerness im Alltag, der jeweiligen Kultur, und der unterscheidet sich grundlegend. Während Queerness in der westlichen Welt eine Emanzipation erfährt und langsam aus der unverstandenen Nische in die ignorante Masse zu wachsen scheint, geht das südasiatische Kino als Repräsentant des Alltags zerstörerisch mit dem queeren Erbe des Subkontinents um. Durch die Anstrengungen des frühen postkolonialen Kinos, eine aufgeklärte Öffentlichkeit zu schaffen, wurden die Grundsteine gelegt, um unter dem Deckmantel der hinduistischen Mythen eine verbissene Emanzipation nach kolonialen Moralvorstellungen zu unterstützen, welche dazu beitragen soll, dass die Menschen sich an die globalisierte Medienlandschaft und deren Typisierung anpassen können. Das geht scheinbar am einfachsten durch das Ausblenden sexueller Minderheiten. Natürlich gibt es Ausnahmefilme auf der Mainstream-Leinwand, wie zum Beispiel My Brother Nikhil von 2005, ein Film, der im Goa der späten 1980er Jahre und frühen 1990er Jahre spielt, zu einem Zeitpunkt, als die HIV-Awareness als besonders niedrig galt. Der Film berichtet über Homosexualität aus der Perspektive unterschiedlicher Menschen aus der Umgebung des Protagonisten, der selbst nicht zu Wort kommt. Der Film ist ein emanzipatorisches Immerhin, aber der Wunsch nach einer Stimme auf der Leinwand wächst. Zu welchem Zeitpunkt wird sich die südasiatische Filmindustrie entscheiden, Queerness als alltägliche Praxis zu porträtieren und damit an die ausgeblendete nächste Vergangenheit anknüpfen? Und wann findet eine eigentliche südasiatische Emanzipation auf der großen Leinwand statt? Das war eine Gegensprechanlage von Wolfgang Meisinger und Ruby Sirka. Tschüss und Baba! Thank you.